Ja, eine wunderschöne guten Morgen. Ja, und leider funktioniert der rechte Monitor von meiner Seite nicht, aber der linke wohl schon. Und ich werde probieren, laut zu reden, und dann werdet ihr mich alle verstehen. Und wir schauen, dass wir bald eine neue Anlage bekommen. Okay, ja, also ganz kurz zu dieser Einladung. Ja, ihr dürft es nachher gerne bestaunen, da auf dem Tisch. Die beiden heiraten 6. Juli 2024 natürlich, und die ganze Gemeinde ist herzlich eingeladen zur Trauung und auch zum Apéro danach. Sind alle herzlich eingeladen. Ihr müsst euch auch nicht anmelden, ihr dürft einfach kommen, ja. Okay, also herzlich eingeladen, aber der Trauung ist nicht in Bern und nicht in der Gegend von Bern, sondern auch nicht in Israel, sondern in Dübendorf. Die Trauung wird dann, also der Hochzeitspredigt wird Norbert Lied halten, die Trauung werde ich halten, und ja, da werdet ihr von alles ein bisschen haben. Und natürlich ein wunderbarer Apéro danach. Also, die ganze Gemeinde Bern ist herzlich eingeladen. Ja, Zeit und alles, da steht irgendwie, ja, ich sage euch jetzt schon die Zeit, da könnt ihr es euch einschärfen. 6. Juli, 13 Uhr. Okay? 6. Juli, 13 Uhr in der Zionshalle. Ja, wir wollen heute Morgen über Nikodemus reden. Über Nikodemus. Und Nikodemus war nicht irgendeine Person. Er hatte ein tiefes Wissen aus jüdischer Tradition. Aber dieser Nikodemus, ihm hat etwas Essentielles gefehlt. Etwas, was auch eine Barriere war für ihn, um das Eigentliche zu verstehen. Und tatsächlich, in dieser Geschichte, also Ereignis in Johannes Kapitel 3, tadelt Jesus Nikodemus sogar, dass er dies nicht versteht. Wir nehmen ja momentan in der Bibel Gebetsstunde Römerbrief durch. Wir sind jetzt in Römer 19 und 11 in diesem Abschnitt angekommen, wo ja Paulus beweist, dass Israel sehr wohl noch eine Zukunft hat vor Gott. Aber in dieser Beweisführung zeigt er auch, was der Hauptproblem des Volkes Israel ist, warum sie Jesus nicht erkannten und warum sie schlussendlich Jesus erkennen werden, wenn er sie wieder aufnehmen wird. Und in all dem sehen wir immer einen Akt Gottes. Ohne Gottes Handeln keine Bekehrung, kein Wiedergeburt. Der Resultat oder was der Mensch dazu macht, es ist ja Glaube. Auch Glaube ist unter anderem eine Frucht des Geistes. Aber es ist ein Glaube an dies, was am Kreuz von Golgatha geschah. Weil einer der bekanntesten Verse in Johannes Evangelium ist welcher Vers? Die kennt ihr wahrscheinlich alle auswendig. Johannes 3, Vers 16 oder 18. Ja. Okay, Johannes 3, Vers 16, da lesen wir, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Also er sagt, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. Das ist ein sehr wichtiger Verständnis. Es hat nicht damit zu tun, dass wir jetzt Werke tun müssen, um vor Gott zu bestehen, was die Errettung angeht. Ja, die Werke, die wir oft ja auch erwähnen, wo wir auch in Epheser, Römer und die verschiedenen Briefe von Paulus sehen, sind aber eine Frucht des Geistes. Eine Frucht, weil wir gläubig geworden sind. Nur bei den Juden war es genau umgekehrt. Sie glaubten, dass durch ihre Werke sie vor Gott wohlgefällig sein werden. Dass durch ihre Werke sie vor Gott bestehen werden. Wir müssen verstehen, dass Nikodemus, der ja ein Pharisäer war, ein Verständnis hatte, dass kein Jude schlussendlich verloren geht. Die Juden glauben, das ist bis heute noch so, dass schlussendlich spätestens nach 11 Monaten nach dem Tod ist man beim Herrn. Ja? Also der, wo richtig heilig gelebt hat, der ist dann sehr früh beim Herrn, vielleicht nach einem Monat. Darum gehen die Juden auch beim Grab beten, jeden Monat einmal. Und das über 10 Monate. Und sie sagen, nochmal, der Schlimmste überhaupt, wie spätestens nach 11 Monaten beim Herrn sein. Und darum geht man auch nur 10-mal beten bei einem Grab von jemandem, den man kannte. Und sagen wir mal, bei seinen eigenen Eltern oder jemand Verwandter, der gestorben ist. Aber nur 10-mal, warum nicht 11-mal? Weil wenn ich 11-mal bete gehe, dann sage ich, er war der Schlimmste überhaupt. Ja? Also man geht nur 10-mal für den Seele des, der Tote beten. Aber all dies finden wir nirgendwo im Wort Gottes. Aber sehen wir auch dies im Christentum? Ja, im Katholizismus haben wir das sogenannte Fegenfeuer. Da geht es nicht ein Monat, 2 Monate, es können Jahre, kann auch 1000 Jahre dauern. Ja, aber schlussendlich ist man beim Herrn. Das ist eine gröbere Art der Allversöhnung. Okay? Aber all dies sehen wir nicht im Wort Gottes. Wir sehen, es gibt einen Weg und dieser Weg ist durch den Sohn Jesu Christi, durch dies, was am Kreuz von Golgatha geschah, durch Glaube an dies, was geschah. Und wenn ich jetzt Glaube sage, ja, auch der Teufel glaubt, aber es geht um diese wiedergeborene Glaube. Nicht nur der Verständnis, sondern um mehr als dies. Aber all dies hat Nikodemus nicht verstanden. Er glaubte tatsächlich, ich kann vor Gott bestehen. So lass uns lesen, Johannes Kapitel 3, die Verse 1 bis 13. Johannes 3, die Verse 1 bis 13. Es war ein Mensch unter den Pharisäern namens Nikodemus, ein Oberster der Juden. Der kam bei Nacht zu Jesus und sprach zu ihm, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott gekommen ist. Denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn, dass Gott mit ihm ist. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Er kann doch nicht zum zweiten Mal in den Schoß seiner Mutter eingehen und geboren werden. Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Zauser, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Nikodemus antwortete und sprach zu ihm, wie kann das geschehen? Jesus erwiderte und sprach zu ihm, du bist der Lehrer Israels und verstehst das nicht? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir reden, was wir wissen und wir bezeugen, was wir gesehen haben und doch nehmt ihr unser Zeugnis nicht an. Glaubt ihr nicht, wenn ich euch von irdischen Dingen sage, wie werdet ihr glauben, wenn ich euch von den himmlischen Dingen sagen werde? Und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, außer dem, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, dem Sohn des Menschen, der im Himmel ist. Und dann kommt dieser Abschnitt, wo Jesus weiter erklärt, diese Johannes 3, Vers 16. Aber Johannes 3, Vers 16, da brauchen wir dieses Vorgeschehen. Was geschah da mit Nikodemus? Ja, Nikodemus war erstmal ein Pharisäer. Und es ist schön zu sehen, wie dieser Nikodemus auf der Suche war. Suchet und ihr werdet finden. Und so einer war er. Er hat sich nicht irren lassen, indem er sich in seiner Tradition festgeblieben ist, sondern er hat sich tatsächlich, er war dieser Sucher und er suchte dem Herrn, weil er erkannte, Jesus ist anders. Aber er kommt bei Nacht. Warum kommt er bei Nacht? Da gibt es wunderbare Erklärungen, dass er so ein Eiferer war, dass auch nachts studierte er das Wort Gottes. Nein, das glaube ich nicht, sondern er hatte Angst gehabt, darum kam er nachts. Vom Anfang an sieht man vor allem im Matthäus-Evangelium diese Feindschaft gegen Jesus, vor allem unter den Pharisäern und Schriftgelehrten. Und man wollte ja nicht gesehen werden mit Jesus als Pharisäer. Also musste man dann kommen, wo die anderen es nicht merkten. Er kam bei Nacht zu Jesus und stellte seine Frage. Und wir sehen im Johannesevangelium, wie dieser Mensch sich veränderte. Ja, wie es zur Wiedergeburt kam. Im Johannes Kapitel 7, Vers 50 und 51 sehen wir, wie Nikodemus in gewisser Hinsicht Jesus verteidigt. Ich sage gewisser Hinsicht. In Johannes Kapitel 19, Vers 39 sehen wir, wie Nikodemus dabei ist, wo man der Leib Christi vom Kreuz nahm und begrab. Bei den Grablegungen war ein Nikodemus dabei. Also jetzt sehen wir, da hatte er keine Angst mehr gehabt. Ja, sie kamen bei Nacht. Aber wir sehen, er hat sich ganz klar zu Jesus gestellt, schlussendlich. Es ist wunderbar zu sehen, was in dieser Person geschah, in dieser Lauf dieser 3 Jahre, wo er Jesus begegnete. Aber dieser Nikodemus, nochmal, er war ein Pharisäer. Er war, wir lesen, eine Oberste der Juden. Er kam bei Nacht, was heißt Oberste der Juden, wie kommen wir noch dazu? Und Vers 3 lesen wir, also ich lese nochmal Vers 2, er stellt ja diese Frage, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott gekommen ist, denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn, dass Gott mit ihm ist. Das ist ein wunderbares Zeugnis, aber auch der Tragik der Pharisäer und Schriftgelehrten. Weil im Matthäus-Evangelium lesen wir, in Kapitel 11 zum Beispiel, wie die Jünger des Johannes zu Jesus gehen und fragen, bist du es? Johannes ist im Gefängnis. Und was sagt Jesus? Er sagt nicht, ich bin es, sondern die Zeichen, die ich tue. Welche Zeichen? Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden geheilt, Tote stehen auf und so weiter. Also die Zeichen, die er tat, die Rede, die er gehalten habe, waren ein Beweis seiner Messianität, waren ein Beweis, er ist der Messias. Und Nikodemus bestätigt es ja, dass keiner so handeln kann, es sei denn, er kommt von Gott. Aber da kommt Jesus und greift ihn frontal an. Positiv, ja. Aber er weiß, wie Nikodemus ja denkt als Pharisäer. Und er sagt in Vers 3, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht vom Neuen geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Er sagt ihm gerade, es gibt nur einen Weg ins Reich Gottes. Ja, was ist das Reich Gottes? Das ist auch so eine Frage, die man unterschiedliche Antworten geben kann. Wenn man es zusammenfassen will, Reich Gottes ist der Ort, wo Christus der König ist, wo Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist die Herrschaft haben und nichts anderes. Aber in dieses Reich hineinzukommen, musst du, Nikodemus, von Neuem geboren werden oder wiedergeboren werden. Und das hat Nikodemus nicht verstanden. Nicht im Geringsten. Er hat sehr wohl ein Verständnis über Wiedergeburt gehabt oder vom Neuen geboren werden. Aber sein Verständnis passte nicht in dieses Schema hinein. In welches Schema? Lass uns sehen. Vers 4 lesen wir, Nikodemus spricht zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Es kann doch nicht zum zweiten Mal in den Schoß seiner Mutter eingehen und geboren werden. Also Nikodemus versteht, ab einem gewissen Alter kann ich nicht vom Neuen geboren werden. Ja, welches Verständnis hatte Nikodemus über das von Neuem geboren? Also, was versteht ein Jude, wenn er diesen Ausdruck hört? Was verstand ein Nikodemus? Und es gibt, im Judentum gibt es 6 Arten des Wiedergeburts oder vom Neuen geboren zu werden. Und Nikodemus, eine Schlussfolgerung ist auf sich selbst, es ist für mich gar nicht mehr möglich. Weil ich all dies ja erlebt hatte oder gar nicht erleben kann. Andere Worte, Jesus, was meinst du eigentlich? Okay, was verstand er? Erstmal müssen wir vorher vielleicht noch sehen, dass geboren aus Wasser, was bedeutet das im Judentum, das bedeutet also in der biblischen Sprache von das physische Gebot. Das Wassergebot ist das physische Gebot, wie ein Mensch zur Welt kommt. Und dann gibt es aber noch das geistliche Gebot, das Wiedergeboren. Okay, was verstand er darunter? 6 Punkte. Also erstens, wenn eine Heide zum Judentum konvertiert wird, dann ist es ein neues Gebot. In gewisser Hinsicht haben wir das doch, erklären wir so eigentlich auch was? Der Glaube an Jesus. Wenn vom Heidentum hin zu Jesus, ist das denn das Wiedergebot? Und so verstand der Jude, wenn jemand ein Heide ist und ein Jude wird, ist das ein Wiedergebot. Und da haben wir sehr positive Personen, die dies erlebt haben. Zum Beispiel ein Ruth. Was sagt sie? Dein Volk ist mein Volk. Dein Gott ist mein Gott. Und das verstanden die Juden als ein Wiedergeburt oder vom Neuen geboren zu werden. Wir haben aber auch negative Beispiele im Wort Gottes. Jesus sagt in Matthäus Kapitel 23, Matthäus 23 ist ein sehr harter Kapitel. Da geht Jesus hart ins Gericht mit den Schriftgelehrten und Pharisäern. Und er sagt ihnen, Vers 25 zum Beispiel, wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler. Entschuldigung, nein, Vers 15. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr Meer und Land durchzieht, um einen einzigen Proselyten zu machen. Und wenn er es geworden ist, macht ihr einen Sohn der Hölle aus ihm zweimal mehr, als ihr es seid. Das sind harte Worte. Harte Worte. Jesus sagt was? Also erstmal, ein Proselyt ist ja jemand, der Heide ist und zum Judentum konvertiert ist. Und dann sagt Jesus, ihr bringt ihn nicht näher zu Gott, sondern in der Art und Weise, wie ihr ihm den Glauben beigebracht habt, wird er noch schlimmer als ihr seid. Und er sagt sogar, ein Sohn der Hölle. Ist hart. Also er sagt ihnen, eure Theologie bringt die anderen nicht näher zu Gott. Und da sehen wir ein negatives Beispiel, wenn ein Heide ins Judentum sich bekehrt. Ja, ich bin ja selber in Israel aufgewachsen und viele, die in meinem Status in Israel hatten, wir sind ja als Christen in Israel aufgewachsen. Man sympathisiert mit dem jüdischen Volk. Man fühlt sich ein Teil dieses Volkes, weil man in der Schule geht, man geht in der Armee und so weiter und so fort. Und viele kommen dann in den Gedanken, ich muss zum Judentum konvertieren, wenn ich wirklich ein Teil dieses Volkes sein will. Das ist ein fataler Gedanke. Weil wenn du konvertieren wirst, nach rabbinischem Verständnis, wirst du Jesus verleugnen. Ja, viele meiner Kollegen haben es gemacht. Die haben dann danach Gott einen guten Status in Israel gehabt. Wir haben uns dagegen entschieden, ganz klar. Weil kurz Jesus, der eine sagt, ja, ich habe ihn ja nicht im Herzen verleugnet, nur auf dem Papier. Nein, das geht nicht. Wer mich vor den Menschen bekennt, den werde ich vor Gott, dem Vater, bekennen, sagt Jesus. Okay? In Christus gehören wir zum Volk Gottes. Okay, zweiter Punkt. Eine andere, also nochmal, der erste Wiedergeburt wäre ja für Nikodemus gar kein Thema. Er war ja ein Jude, als Jude geboren. Zweiter Punkt, wenn jemand zu König gekrönt wurde, dann hat er auch eine Wiedergeburt erlebt. Aber auch dies war ja für Nikodemus gar kein Thema. Also, wenn er vielleicht aus dem Hause Davids wäre, hätte er König werden können. Aber wie gesagt, es war in dieser Kontext gar kein Thema. Okay, eine dritte Art des Wiedergeburts im Judentum ist das sogenannte Bar Mitzwa. Bar heißt in Aramäisch Sohn. Sohn des Gesetzes. Das ist eine jüdische Tradition, Achtung, keine biblische Tradition, eine jüdische Tradition, wo der junge Mann im Alter von 12 bis 13, wo er dann ein Teil der Synagoge wird. Und er dann mit 13 der Tora vorlesen darf. Und ab diesem Moment gilt er als Mann und dann hat er das sogenannte Wiedergeburt erlebt. Es ist wichtig zu sehen, der Bar Mitzwa, das wird ja im Christentum oft erwähnt, aber es ist eine jüdische Tradition und kein biblisches Gesetz. Die vierte Art des Wiedergeburts wäre zu heiraten. Ja? Also der Bar Mitzwa, die dritte Art, hat Nikodemus erlebt. Die vierte Art wäre zu heiraten. Jetzt ist die Frage, war Nikodemus verheiratet? Logischerweise weiß man, dass der Hochzeit ist keine Bedingung, ins Himmel zu kommen, ja? Sondern die Wiedergeburt in Christi. Aber das Heiraten war eine Art Wiedergeburt im Judentum. Aber Nikodemus war schon verheiratet. Und warum kann ich dies behaupten? Als erstens war er Pharisäer. Das heißt noch lange nicht, dass er darum verheiratet war. Aber wir lesen über ihn, dass er der Oberste der Juden war. Ein Oberster der Juden bedeutet, dass er einer der 71 Mitglieder der Sanhedrin war. Der Sanhedrin war das Oberhaupt des Volkes. Sie haben alles bestimmt, was das geistliche Leben einer Jude angeht. Also sie waren die Elite des jüdischen Volkes. Und um Teil dieses Sanhedrin zu werden, war eine Bedingung, eine Grundvoraussetzung, dass man verheiratet ist. Also, wir lesen, er war eine Oberste der Juden und somit hat auch dies sich für ihn erfüllt. Jetzt geht es noch an fünfte und sechste Art des Wiedergeburts. Fünfte Art wäre, als Rabbi oder als Lehrer eingesetzt zu werden. Wenn ein Mann als Rabbi ordiniert wurde, wurde er als von Neuem geboren erklärt. Auch dies hat Nikodemus schon erlebt. Er war ja ein Oberster der Juden, ein Pharisäer und somit ein Rabbi. Jetzt gibt es noch einen letzten Punkt. Ein Leiter einer Rabbinerschule zu werden. Mit der Verantwortung, zukünftige Rabbiner einzusetzen oder zu ordinieren. Aber auch dies war Nikodemus schon. In Vers 10 lesen wir, Jesus antwortete und sprach zu ihm, du bist der Lehrer Israels. Und da gibt es einen Ausdruck in Hebräisch. Es gibt einen Ausdruck für Rabbi, Rav. Und dann gibt es noch einen höheren Ausdruck, Rabban. Ein Rabban ist eine Haupt einer Rabbinerschule. Und Jesus bestätigt, dies war ein Nikodemus. Also aus dem jüdischen Aspekt hat Nikodemus alles erreicht, was man erreichen kann. Und somit, Nikodemus blickt zurück und weiß was, ich kann gar nicht von wiedergeboren werden. Die einzige Möglichkeit wäre, Vers 4, Nikodemus spricht zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Also da redet er über sich selbst. Er kann doch nicht zum zweiten Mal in den Schoß seiner Mutter eingehen und geboren werden. Er sagt ganz klar, es ist ja unmöglich. Und nochmal, mit dieses Wissen im Hinterkopf wusste Nikodemus nichts anzufangen mit dem, was Jesus ihm gesagt hat. Vers 5 lesen wir, Jesus antwortete, nachdem Nikodemus diese komische Frage gestellt hat. Vers 4, ja. Vers 5, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Nochmal das, wenn jemand nicht aus Wasser ist was? Wir denken jetzt nach dem jüdischen Verständnis. Das ist nicht die Taufe. Die Taufe ist keine Bedingung für unser Heil. Das wäre fatal sogar. Sondern der Ausdruck Wasser ist das jüdische Verständnis, das Geburt. Menschwerdung. So bist du zur Welt gekommen. Und Geist. Als Mensch auf diese Welt zu kommen und dann durch den Geist vom Neuen geboren zu sein. Geboren aus Geist bedeutet, dass der Geist Gottes uns natürlicher Geist erneuert. Ohne geistliche von Neuem geboren sein werden, würde er nicht in das Reich Gottes hineingehen.
Es gibt nur diesen einen Weg. Durch den Geist. Durch den Geist Gottes. Das ist ganz wichtig, dass wir in all dem sehen, dass, wir werden gerade noch auch im Bibelvers sehen, dass es immer ein Handel Gottes ist. Und das erklärt Jesus jetzt auch Nikodemus. Wir lesen Vers 6 und 7 nochmal. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst vom Neuen geboren werden. Der einzige Weg, ins Reich zu kommen, ist die Geburt durch den Geist. Es gibt kein anderer Weg. Was Fleisch ist, bleibt Fleisch. Was durch den Fleisch kommt, bleibt durch den Fleisch. Und das Fleisch ist auch ein Ausdruck für was? Aus eigener Leistung. Paulus sagt das in Philipper 3. Das ist wichtig zu sehen, dass eigentlich redet Jesus da über die zukünftige Gnade, die sich am Kreuz von Golgatha offenbaren wird. In Philipper 3, das ist ein wunderbarer Abschnitt, redet Paulus über dies, was er vom Fleisch alles erreicht hat. Ab Vers 4 von Kapitel 3. Ich lese Vers 3 noch dazu. Denn wir sind die Beschneidung, die wir Gott im Geist dienen und uns in Christus Jesus rühmen und nicht auf Fleisch vertrauen. Jetzt erklärt er, obwohl auch ich mein Vertrauen auf Fleisch setzen könnte. Wenn ein anderer meint, er könne auf Fleisch vertrauen, ich viel mehr. Und jetzt gibt er eine ganze Liste, was er durch den Fleisch ist oder sein konnte oder war. Beschnitten am achten Tag. Aus dem Geschlecht Israel, vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von dem Hebräer, im Hinblick auf das Gesetz ein Pharisäer, im Hinblick auf den Eifer ein Verfolger der Gemeinde, im Hinblick auf die Gerechtigkeit im Gesetz untadelig gewesen. Und was sagt er jetzt? Nochmal, aus dem Fleisch. Durch Christus verstand er eins. Fleisch bleibt Fleisch. Was sagt er jetzt? Aber was mir Gewinn war, das habe ich um des Christus willen für Schaden geachtet. Ja wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffende Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe. Und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Was hat er erfahren? Erkenntnis. Christus ist in sein Leben hineingekommen. Das war sein Wiedergeburt. Dort auf dem Weg nach Damaskus wurde Paulus blind. Über längere Zeit. Bis seine Augen geöffnet wurden. Aber diese Blindheit habe ihm gezeigt, Paulus, durch den Fleisch wirst du nie etwas erreichen können. Du musst von Neuem geboren werden. Ja, auch ein Paulus musste dies durchmachen, was Nikodemus schon verstanden hat. Ich nehme an, dass Paulus Nikodemus kannte und wahrscheinlich über Nikodemus sogar spottete, bis er selbst diese Gnade erfahren hat. Aber Paulus, ein Nikodemus, konnten viel bringen vom Fleisch, aber es bleibt Fleisch. Somit tot. Dann sagt Jesus, nochmal Vers 7, wundere dich nicht, dass ich es dir gesagt habe, ihr müsst vom Neuem geboren werden. Ihr müsst vom Neuem geboren werden. Warum? 1. Korinther 15, Vers 50, dieses wunderbare Auferstehungskapitel, wo Paulus sagt, das aber sage ich, Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht erben können. Auch erbt das Verwesliche nicht die Unverweslichkeit. Und dann kommt Jesus und er sagt einen Satz, wo vielleicht viele von uns schon dachten, was meint Jesus da? Vers 8. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Was will dieser Vers uns sagen? Geschwister, der Wiedergeburt es ein Geheimnis. Wir müssen eins vor Auge haben, der Mensch kann sich nicht dann bekehren, wenn er will. Er kann sich dann bekehren, wenn Gott am Handeln ist. Für Nikodemus war dieses Ereignis den Geist, der am Wirken war. Für Nikodemus war das ein Moment, wo er Erkenntnis bekommen hätte. Ich habe von einem mittlerweile älteren Herr gehört, der hat gesagt, weißt du, in meiner ganzen Jugendzeit wusste ich, ich entscheide mich für das Falsche. Und irgendwann habe ich mich für das Falsche entschieden. Ich wollte mich dann über Jahrzehnte immer wieder zum Herrn kommen. Ich konnte aber nicht. Es war, als würde der Herr gar nicht mehr zu mir reden. Und erst im hohen Alter war das Wirken Gottes wieder da. Und ich konnte mich bekehren. Geschwister, ich kann es nicht erklären. Aber es ist genau, was der Vers da sagt. Der Wind weht, wo er will. Und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Es ist, der Wiedergeburt ist was Übernatürliches. Was uns wiederum in Demut bringt und sagt, Herr, danke, danke. Haben wir es verdient? Hat irgendjemand von uns verdient, ein wiedergeborener Kind Gottes zu werden? Wenn er es verdient hat, dann hast du die Theologie des Nikodemus, der tatsächlich damals noch gemeint hat, ich kann mal vor Gott bestehen. Aber keiner hat es verdient. Es ist Gottes Gnade, es ist Gottes Wirken durch sein Geist. Der Geist weht, wo er will. Genau darum flehen wir auch vor Gott. Wir flehen vor Gott, dass die, die wir lieben, vielleicht unsere Ehepartner, unsere Kinder, unsere Enkelkinder, unsere Verwandtschaft, Freunde, die Jesus noch nicht kennen, sagen, Herr, offenbarst du dich ihnen. Warum beten wir so? Weil wir genau diese Verse so verstehen, es kann nicht von uns kommen. Es muss Gottes Wirken sein. Aber er wird sich dann offenbaren. Dann wiederum aber kommt die andere Seite, der Mensch. Wenn Gott heute ruft, müssen wir heute ja sagen. Morgen ist der Wind vielleicht nicht mehr da. Der Geist, Entschuldigung. Ist der Geist nicht mehr da. Und das war für Nikodemus ganz was Neues. War es wirklich, oder hätte es was Neues sein sollen für Nikodemus? Lass uns erst noch Römer Kapitel 9 lesen. Römer 9, noch als Ergänzung, die Verse 30 bis 32. Was wollen wir nun sagen? 9, 30 bis 32. Was wollen wir nun sagen? Dass Heiden, die nicht nach Gerechtigkeit strebten, Gerechtigkeit erlangt haben. Und zwar Gerechtigkeit aus Glauben. Dass aber Israel, das nach dem Gesetz der Gerechtigkeit strebte, das Gesetz der Gerechtigkeit nicht erreicht hat. Warum? Weil es nicht aus Glauben geschah, sondern aus Werken des Gesetzes. Denn sie haben sich gestoßen an dem Stein des Anstoßes. Was erklärt Paulus da? Genau das war der nikodemische Problem. Er wollte aus dem Gesetz vor Gott bestehen. Aber es gibt nur einen Weg vor Gott zu bestehen, durch Glaube. Und der Glaube ist eine Frucht des Geistes, des Wiedergeburts. Aber da sagt Jesus, oder erst Nikodemus, Vers 9, Nikodemus antwortete und sprach zu ihm, wie kann das geschehen? Und das war fatal, weil jetzt sagt Jesus, Jesus erwiderte und sprach, du bist der Lehrer Israels und verstehst das nicht. Also Jesus geht hart ins Gericht mit Nikodemus. Wahrscheinlich war Nikodemus da ganz verwirrt. Sagt Jesus, was willst du von mir? Ich verstehe es nicht. Weil er war ja so überzeugt, dass er einmal vor Gott bestehen kann. Und da kommt Jesus und zeigt ihm, du kannst nicht. Und da sehen wir, wie fatal es ist, wenn man Gottes Wort falsch auslegt. Sie legten das Wort so aus, dass sie vor Gott bestehen können. Aber das Wort selbst sagt und lehrt, du kannst vor Gott gar nicht bestehen. Das ist auch die Schlussfolgerung von Paulus im Römerbrief, in Kapitel 3, die Verse 10 bis 11 und 11. Und diese Schlussfolgerung kommt vom Alten Testament. Kein ist gerecht, auch nicht einer. Keiner ist gerecht, auch nicht einer. Und so kommt Nikodemus in Zweifel. Und da tadelt Jesus ihm. Du bist der Lehrer Israels. Das heißt, du bist ein Rabban. Einer der größten Lehrer Israels überhaupt. Und du verstehst es nicht. Tragisches Zeugnis. Und Römerbrief, Galaterbrief erklären uns, Abraham nicht durch Werke, sondern durch Glaube ist er vor Gott, hat er das Heil bekommen. Nicht durch Werke. Die Werke aber waren was? Warum hat er seinen Sohn dort auf den Berg Moria gebracht? Weil er glaubte. Es war ein Resultat seines Glaubens. Aber nicht durch dies war er vor Gott wohlgefällig. Es war ein Beweis seiner Glauben. Das ganze Alte Testament hat ein primäres Ziel. Das muss uns vor Augen sein. Das Alte Testament ist gut zu lernen, zu forschen. Weil durchs Alte Testament offenbart sich wer. Johannes 5, Vers 39, nochmal schriftgelehrter Pharisäer, sagt Jesus was? Vers 39. Ihr erforscht die Schriften, weil ihr meint, in ihnen das ewige Leben zu haben. Und sie sind es, die von mir Zeugnis geben. Das ganze Alte Testament hat ein Ziel. Jesus Christus. Ja, ich weiß, das Alte Testament ist nicht immer so einfach zu lesen. Dann gehen wir in die Stiftshütte und die ganze Gerätschaft und das wird detailliert erklärt und so weiter und so fort. Aber wisst ihr, wenn man mal in diese Detail hineingeht, dann sieht man in allem Christus, Christus, Christus. Gottes Erlösungswerk durch seinen Sohn Jesus Christus. Durch die ganze Art und Weise, wie Gott mit seinem Volk umgeht, offenbart sich der Sohn Gottes, der Engel Gottes, so wie es im Alten Testament vorkommt. Und immer wieder sehen wir, dass Gott der ist, der schlussendlich dafür sorgen wird, dass Erlösung geschaffen wird. Und dies tat er. Und deshalb, jetzt auf einmal verstehen wir Kapitel 3, Vers 16 von Johannes viel besser. Warum kommt dieser Vers dort? Nochmal, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. Jesus sagt nicht, nachdem ihr so und so viele Gesetze erfüllt habt und noch an mir glaubt, dann werdet ihr erlöst. Sagt, nein, es gibt nur eine Bedingung zur Erlösung. Glauben. Glauben, welcher Glaube? Durch den Geist. Durch den Geist, der er am Wirken ist. Das verstand Nikodemus nicht, hätte aber verstehen müssen, wenn er das Gesamtkontext des Alten Testament oder Gesamtbotschaft des Alten Testament verstanden hätte. Aber er war so fest in seinen Traditionen. Und Geschwister, lass uns einen Gefallen machen. Wir verteidigen nicht Traditionen. Wir verteidigen Gottes Wort. Das ist ganz wichtig. Manchmal haben wir Traditionen, die vielleicht gut sind im Alltag, aber nicht die sind der Kern unserer Glaube, sondern Gottes Wort. Diese rettende Botschaft aus Gnade allein. Und dann sagt Jesus weiter, Vers 11. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir reden, was wir wissen und wir bezeugen, was wir gesehen haben. Und doch nehmt ihr unser Zeugnis nicht an. Was will Jesus damit sagen? Wir. Wer sind das wir? Ja, da können wir Jesaja 53 gehen. Und ich glaube, Jesus hilft Nikodemus jetzt und zeigt ihm, das Heil ist möglich. Es gibt ein Heil.
und ich zeige dir, wo es vorkommt. Und eigentlich indirekt zitiert er Jesaja 53. Und die Verse nachher, 3, Vers 16, bestätigen Jesaja 53. So lesen wir Jesaja 53, Vers 1. Wer hat unsere Verkündigung geglaubt? Und der Arm des Herrn, wen ist es er geoffenbart worden? Weiter lesen wir Vers 8. Verachtet war er und verlassen von den Menschen. Ein Mann, des Schmerzen und mit Leiden vertraut. Wie einer, von dem man das Angesicht verbirgt, so verachtet war er und wir achteten ihn nicht. Nochmal Vers 1. Wer hat unsere Verkündigung geglaubt? Und da kommt Jesus in Johannes 3 und er sagt, wir reden das, was wir wissen und wir bezeugen, was wir gesehen haben und doch nehmt ihr unser Zeugnis nicht an. Eigentlich sagt Jesus was? Es erfüllt sich, was in Jesaja 53 vorausgesagt wurde. Ihr werdet den Messias nicht annehmen. Ihr nehmt das nicht an, was auch offensichtlich ist. Jesus erfüllte alle messianischen Zeichen, welche die Juden kannten. Und dann sagt er weiter, glaubt ihr nicht, wenn ich euch von irdischen Dingen sage, wie werdet ihr glauben, wenn ich euch von den himmlischen Dingen sagen werde? Wenn das, was offensichtlich ist, nicht geglaubt wird, dann seid ihr auch nicht offen für dies, was himmlisch ist. Und das ist sehr fatal, ja. Wenn das, was offensichtlich ist, nicht mehr geglaubt wird. Und dann sagt Jesus, und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, außer dem, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, dem Sohn der Menschen, der im Himmel ist. Was sagt Jesus da? Es gibt nur eine Botschaft. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Keiner kommt zum Vater, denn durch mich. Er, der Ewige, ist Mensch geworden. Gott wurde Mensch. Wir brauchen keinen Mensch, der zum Himmel geht und zurück zu uns geht und sagt, ich glaube das nicht, es gibt einen Himmel. Es gibt so Bücher, die Himmel gibt es tatsächlich, oder weiß ich, wie diese Titel alle heißen. Geschwister, wenn ich so ein Buch sehe, da habe ich meine großen Zweifel, ob es überhaupt um Christus geht. Warum? Weil dieser Vers sagt uns ganz klar, der Ewige, der beim Vater war, ist zur Erde gekommen. Und er bezeugt diese rettende Wahrheit. Und er ist heute zu Rechte des Vaters. Er tritt für uns ein, die wir wiedergeboren sind. Und keine Macht dieser Welt kann uns wegreißen von seiner Liebe, die Gott der Vater offenbart hat durch seinen Sohn Jesus Christus. Es gibt nur diese eine rettende Botschaft. Also Geschwister, Schlussfolgerung. Was ist der Wiedergeburt? Etwas, was wir von uns aus nicht wirken können. Aber wo Jesus Christus sich dich offenbart, wo sein Geist sich dich offenbart hat, hast du verstanden, du kannst vor Gott nicht bestehen. Du hast verstanden, wenn ich weiter so lebe, werde ich ewig verloren gehen. Du hast verstanden, es ist die Sünde, die mich von Gott trennt. Und du hast eins noch verstanden, du kannst Gott gar nichts bringen. Und dann kam dieser Zerbruch hoffentlich vor Gott. Und diese Dankbarkeit und dieser Halleluja-Ruf, Herr, danke für diese Vergebung, wo du geschaffen hast, durch deinen Sohn Jesus Christus, dort am Kreuz von Golgatha. Da kam dieses Sündebekenntnis. Und von diesem Moment an, wo dies kam in unser Leben, diese Bekenntnis, dann geschah auch was Geistliches. Der Geist Gottes kam in unser Leben. Weil auch diese Bekenntnis kam ja nicht aus uns. Es ist ein Frucht des Geistes. Es ist dieser Glaube, der versteht, es ist alles dort am Kreuz von Golgatha vollbracht. Und dort am Kreuz von Golgatha, durch der Wiedergeburt, bin auch ich gestorben und nicht ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Ich konnte nichts dafür machen, nur eins. Ich glaube es. Und dies war von Nikodemus unbegreiflich. Er hat es nicht verstanden. Aber am Kreuz von Golgatha hat er es verstanden. Nikodemus musste diesen Prozess hindurchgehen, wo er verstanden hat, ich kann Gott nichts bringen. Alles wurde vollbracht durch den Tod Jesu Christi am Kreuz. Ist dies auch Realität geworden in unserem Leben, in dein Leben? Das muss jeder selbst antworten. Aber es ist wichtig, dass wir vor Augen haben, du kannst Gott nichts bringen. Er hat alles für dich vollbracht, damit du ein Kind, ein Sohn Gottes wirst und einmal ewig bei ihm sein wirst. Glaubst du daran? Diese Antwort muss jeder selber geben. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Ja, aber Vater, wir staunen über deine Liebe, welche du offenbart hast durch deinen Sohn Jesus Christus. Über deinen Heilsplan. Danke, Jesus, dass du, der du ewig bist, der du Schöpfer aller Dinge bist, der du Gott bist, du als Gott bist Mensch geworden, hast dich erniedrigt. Bis hin zum Kreuz von Golgatha. Ja, Herr, du hast dies vollbracht, damit wir einmal vor dir bestehen können. Du hast dies vollbracht, damit wir heute und jetzt Kinder Gottes sind, aus Gnade, nicht aus uns. Ja, Herr, dies hat Nikodemus damals nicht verstanden. O Herr, so viele unter uns, auch unter uns Christen, glauben, sie können dir was bringen. Sie können vor dir bestehen, weil sie Gesetze und Regeln einhalten. Sie merken nicht, dass durch all diese Regeln und Gesetze und Traditionen sie schlussendlich wie ein Nikodemus das Heil nie erfahren werden. Nikodemus hat das erfahren, weil er schlussendlich erkannt hat, was du, Herr, geschaffen hast durch dein Tod am Kreuz von Golgatha. Alles, alle Schuld hast du auf dich genommen. Und so dürfen wir gerecht und heilig vor dir stehen, Vater. Und dafür danken wir. Aber Herr, du siehst uns. Vielleicht ist jemand unter uns heute, der meint, ich bin ja gut, ich bin ja irgendwie auch ein bisschen gerecht, so werde ich auch einmal vor Gott bestehen können. Oh Herr, ich flehe dich an, dass du diese Person ansprichst, nachgehst, bis er erkennt, dass es nichts anderes als Götzendienst ist, diese Art Verständnis. Wir sind Sünder vom Gebot. Und durch dich, Herr Jesus, sind wir gerecht und heilig. Lass jeder Einzelne von uns dies erkennen, sodass es Realität wird und dass wir uns einmal ewig bei dir sehen, weil du uns gerecht gesprochen hast, Herr. Amen. Amen. Ja, wir singen gemeinsam ein Lied, 442. 442, du bist unsere Zuversicht. Und ja, wir singen da alle Strophen.
Jesus Christus, du bist unsere Freude. Herr Jesus Christus, wir preisen dich. Der Hoffnung der Welt vergeht und es bleibt nur lange so. Du bist unsere Stärke, Herr Jesus Christus, du bist unsere Freude, Herr Jesus Christus, wir preisen dich. Uns Not und Sünde überfällt und verbinden will das Leben. Du bist unsere Stärke, Herr Jesus Christus, du bist unsere Freude, Herr Jesus Christus, wir preisen dich. In Bedrängnis und Verlassenheit, wenn die einen Kräfte schwinden, du bist unsere Stärke, Herr Jesus Christus, du bist unsere Freude, Herr Jesus Christus, wir preisen dich.
Sehr schön. Ich möchte noch den Segen beten und ich bete der priesterliche Segen und wir, wenn möglich, stehen wir dazu auf. Ein Segen aus 4. Mose Kapitel 6. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Herr, komme bald.